Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On, dem Podcast von Philipp Glöckler und Stefan Bayer zum Thema Schule, Schule und Digitalisierung, Schule in Zeiten des Lockdowns und mal sehen, wohin sich dieser Podcast noch entwickelt. Wir nehmen diesen Podcast auf im April 2020 und zu Gast heute bei uns ist Ryan Plocher. Ryan ist Lehrer in Berlin-Neukölln und wir freuen uns auf spannende 20 Minuten mit Ryan und möchten darüber lernen, wie Ryan aktuell Unterricht macht und wie Ryan sonst auf Schule schaut. Denn Ryan schreibt als Lehrer auch, damit andere über seine Arbeit lesen können, veröffentlicht auch Artikel in der Zeit. Wir freuen uns, dass du hier bist, Ryan. Hallo.
Ich freue mich, dabei zu sein.
Ryan, magst du uns etwas erzählen dazu, wie du Lehrer geworden bist?
Gerne. Also es war einmal, ich hatte ein Stipendium als Fremdsprachenassistent an einer Gesamtschule in einem Dorf an der holländischen Grenze. Das war die Gesamtschule Hart bei Mönchengladbach. Und das war eine tolle Erfahrung. Und kurz darauf kam die Finanzkrise. Und ich habe dann entschieden, okay, den Job fand ich gut, dann werde ich mal in Deutschland Lehrer, wo es Krankenversicherungen gibt. Was man jetzt sieht, wie wichtig das wäre, wenn die USA das hätte. Und dann habe ich hier auf Lehramt studiert, aber dafür in Berlin, anstatt in Nordrhein-Westfalen, weil Berlin halt geiler ist. Offense intended. Und seit 2016 bin ich fertig mit der Ausbildung und Lehrer an der Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule in Berlin-Neukölln.
Man hört das in deinem Akzent oder in dem Dialekt. Du bist.
Ich bin ursprünglich aus den USA, genau.
Aus den USA, cool. Und unterrichtest du heute auch Englisch?
Ja, also meine Fächer sind Englisch und Politikwissenschaften. Unsere Gemeinschaftsschule ist von der 1. bis zur 13. Klasse. Was bedeutet, ich unterrichte auch Englisch in der Grundstufe. In Berlin ist das unüblich, also in anderen Bundesländern würde man Englisch natürlich ab der 5. Klasse ganz normal unterrichten und das wäre bereits die Sekundarschule. Aber in Berlin beginnt die Sekundarschule eigentlich ab der 7. Klasse. Aber an der Gemeinschaftsschule ist die Grundstufe gleich angebunden. Das bedeutet, ich unterrichte dann auch in allen drei Stufen, Grund-, Mittel- und Oberstufe. Und mein zweites Fach ist Politikwissenschaften und ich bin gerade Lehrer einer 10. Klasse und habe dann auch einige Schülerinnen und Schüler, die ich betreue in der Oberstufe, die sind meine Tutantinnen. Das heißt, ich bin quasi deren Klassenlehrer. Insofern, und darüber habe ich geschrieben in der Zeit, ich habe gerade Einblick in der 6. Klasse, Übergang zur Mittelstufe, in der 10. Klasse, Übergang quasi entweder zur Ausbildung oder in die Oberstufe und in einen Abiturjahrgang. Also zu meinen 13-Klässlern habe ich nicht mehr so viel Kontakt, weil die kurz vor Corona deren letzten Unterricht hatten, aber trotzdem die große Frage, was machen wir mit dem Abitur, ist für mich sehr präsent.
Das heißt, du bist an allen Zielgruppen, die besonders brisant sind, gerade dran. Den Grundschülern, die bangen müssen um die Übertrittsbestätigung oder Übertrittserlaubnis, Empfehlung auf das Gymnasium gehen zu können. Du bist dran an den Zehntklässlern, die jetzt ihren Realschulabschluss machen und dann vielleicht eine duale Ausbildung starten möchten. Und du bist dran an den Abiturienten, die sagen, okay, ich brauche jetzt bald mal mein Abitur, muss mich bewerben. Die Hochschulen wollen mich ja auch. Ich will wissen, wo ich im Oktober studiere. Das sind ja auch die Zielgruppen, um die sich die Politik gerade ganz besonders kümmert, weil man da ja auch merkt, man kriegt Druck, ja, von den Arbeitgebern, die dualen Ausbildungen eben vergeben wollen, besetzen wollen, von den Hochschulen, aber auch Druck von den Eltern, den Wählern, die sagen, wie wollt ihr denn dieses Jahr festlegen, ob mein Kind aufs Gymnasium kommt oder nicht, wenn es nicht in der Schule ist? Wie handelt ihr denn das bei euch an der Schule?
Momentan warten wir auf Hinweise von der Behörde. Wir hatten 3 Wochen Unterricht. In dieser Zeit haben wir unterrichtet, so gut wie es ging. Es ist bisher noch unklar, ob diese Zeit benotet werden sollte, ob es wie normaler Unterricht benotet werden sollte. Und wir haben halt die Prüfungen einmal verschoben also Berlin hat die Prüfungen einmal verschoben und dann hat gesagt, ja, die sollten dann doch noch weiter stattfinden unter gewissen Bedingungen. Und da ist die Frage, inwiefern ist das räumlich überhaupt möglich? Zum Glück sind wir an, also unsere Schule mit Klassen von 1 bis 13 haben ja dann eben sehr viele Räume. Und wenn das bedeutet, fürs Abitur dürfen nur 8 Menschen pro Raum anwesend sein, da haben wir Gott sei Dank genügend Räume, mehr als genügend Räume, wenn man den restlichen Unterricht einfach ausfallen lässt. Aber ich kenne auch kleine Gymnasien in Nordneukölln, wo die Schülerinnen und Schüler normalerweise sehr eng in Räumen zusammensitzen und die werden es nicht so leicht finden, das Abitur rein von den räumlichen Voraussetzungen stattfinden zu lassen. Ob die genügend Räume haben, eventuell schreibt irgendwie in sein Abitur direkt im Büro des Schulleiters. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Dann müssen ja diese Schüler auch alle beaufsichtigt werden.
Ganz genau, man setzt einfach das gesamte Kollegium zur Aufsicht ein. Also davon gehen die meisten von uns aus. Wenn die sagen, Abitur wird stattfinden, dann entweder, also vermutlich findet dann den anderen Unterricht nicht statt. Es fällt dann aus, nicht nur, weil es keinen Platz gibt, sondern auch, weil das gesamte Kollegium wird zur Aufsicht eingestellt. Das bedeutet dann, man beaufsichtigt zwangsläufig fachfremd, aber das Abitur muss stattfinden, irgendwie. So zumindest die Politik.
Wie hast du denn jetzt es sicherstellen können, dass deine Abiturienten aus dieser Zeit keinen besonderen Nachteil ziehen und sich auch in dieser Phase jetzt gut aufs Abitur vorbereiten können?
Also der formelle Unterricht ist schon lange vorbei und da kann man immer wieder nur betonen, bleibe einfach dabei, lasst die Sachen frisch in eurem Kopf, lasst euch nicht von den Sachen ablenken, aber das ist natürlich illusorisch. Einige von denen haben Erziehungsaufgaben zu Hause, die müssen auf den kleineren Geschwister aufpassen, während ihre Eltern arbeiten gehen. Andere haben einfach keine Ruhe zu Hause. Und anderen können nach wie vor in ihren eigenen Zimmern gut lernen. Insofern, das war vorher nicht der Fall, aber halt diese Vorbereitungszeit war nicht so weit. Also ich habe das so gut wie ich konnte vorbereitet und dann war halt der letzte Unterrichtstag und dann war das so, okay, jetzt gibt's so und so viele Wochen bis zum Abitur. Ihr müsst euch weiter vorbereiten, aber ihr seid im Grunde vorbereitet und jetzt bleibt ihr irgendwie einfach frisch. Und jetzt müssen sie sich wirklich sehr lange frisch halten, sozusagen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Beim Abitur habe ich mir wesentlich weniger Sorgen als in den anderen Jahrgängen, vor allem im Jahrgang 10. Weil beim Abitur sind sich alle sicher, was sie wollen. Und da droht die Schuldistanz nicht. Also die wissen, ich habe das Abitur fast in der Tasche. Ich bin bereits zu dieser Prüfung zugelassen. Das heißt, die Meisterarbeit ist bereits geschafft. Und an unserer Schule konnten wir noch die Präsentationsprüfungen, also in Berlin, eine Prüfungskomponente ist eine Präsentationsprüfung, das könnten wir noch abhalten. Insofern, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Abiturientinnen und Abiturienten werden einfach bei der Stange bleiben und irgendwie Lösungen für sich finden können. Hier ist die Sorge, diejenigen, die vorher schuldistanziert waren, sind jetzt physisch entfernt von der Schule und der Kontakt ist wesentlich schwieriger, da aufrechtzuerhalten. Und diejenigen, wo man vorher dachte, das wird bei denen ganz knapp beim Realschulabschluss oder beim Hauptschulabschluss nach der 10. Klasse oder überhaupt der Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse, was sie jetzt nachholen, das wird in einigen Fällen richtig schwer sein, weil ich telefoniere sie nach. Aber ich stehe nicht daneben und erkläre denen, das und das ist so und so. Also das erfordert viel mehr Selbstdisziplin, als einige vorher hatten. Und jetzt haben sie noch viel mehr ihre familiären Herausforderungen vor Augen.
Das heißt, du gehst wirklich mit dem Telefon die Liste deiner Schüler durch und machst 1:1 Anrufe?
Nur in den allergravierendsten Fällen. Also die Gemeinschaftsschule ist definiert durch seine Heterogenität und ich gehe dann sehr heterogen vor, eben um mir selber irgendwie Arbeit zu sparen, aber auch um diese digitale Möglichkeit nehme als eine weitere Lerninstanz, weil die sollten auch lernen, durch allerlei Medien klarzukommen. Manchmal Frontalunterricht, manchmal Gruppenarbeit und jetzt ist eben alles selbstständig und digital. Und zum Glück bei der Mehrheit in meiner Klasse kann ich den Aufgaben digital zur Verfügung stellen und auf digitale Angebote zurückgreifen und auf selbstständiges Lernen zurückgreifen. Und da weiß ich, die kriegen das erledigt, die bleiben mit mir in Kontakt über unser Messenger-System, die schreiben regelmäßig E-Mails. Mit denen reicht es vollkommen digital. Und bei einigen Lehrlingen muss ich dann anrufen, um das Digitale zu klären. Also so kommst du in den Messenger hinein, so benutzt du die B-Box. Bei weiter anderen muss ich dann anrufen, um endlich einfach gesagt zu bekommen, wir haben bei uns zu Hause kein WLAN. Und dann sage ich, das ist kein Problem, ich schicke alles analog. Aber das ist ein bisschen peinlich zuzugeben, deshalb braucht man manchmal diesen Zusatzanruf. Und bei einer sehr kleinen Gruppe, für mich ist es zum Glück nur eine Person, aber in anderen Klassen oder an anderen Schulen könnte das dann mehr sein in Neukölln, wo man bei denen anruft, um herauszufinden, die haben einfach eine Woche lang nicht einmal an die Schule gedacht. Und dann überhaupt von denen zu hören, was deren Bedürfnisse sind, ist dann ein ganz anderer Punkt als Technik.
Für die, die jetzt nicht aus Berlin kommen, ja, Berlin-Neukölln, der Stadtteil ist ein sehr heterogener Stadtteil. Man hat dort auch das, was man in Anführungszeichen Brennpunktschulen nennt, häufiger. Und mich würde jetzt interessieren, wenn du eben sagst, deine Klassen sind auch sehr heterogen, sehr gemixt. Es gibt bildungsnahe und bildungsferne Schüler oder eben Elternhäuser. Wie sieht deine Didaktik in Krisenzeiten gerade aus? Was tust du, damit die Schüler motiviert sind, damit sie Lust haben, morgens aufzustehen und etwas für die Schule zu tun, wenn noch so viele andere Verlockungen, ja, die PlayStation, Instagram, Snapchat, Freunde treffen vielleicht sogar, rausgehen, wenn die alle da sind. Wie schaffst du es, das Programm Schule so attraktiv zu machen, dass die Schüler sagen, okay, ich mache jetzt, was der Ryan, mein Lehrer, mir aufgegeben hat?
Das ist eine gute Frage. Ich sehe das didaktisch momentan so, man sollte nicht überfordern und nicht, also hauptsächlich nicht überfordern, weil wenn die überfordert sind, dann ist der PlayStation eben immer direkt da oder das kleine Geschwisterkind, weil ein kleines, wenn die mir sagen, ich müsste meine jüngere Geschwister die ganze Zeit betreuen, dann werde ich nie sagen, oh, das war aber falsch, ich muss ein Angebot bieten, was noch nützlich ist für die Schule, nützlich ist für die zentrale Prüfung Ende 10, die noch nicht geschrieben sind. Aber gleichzeitig sicherstellen, ich gebe nichts raus, wo die gleich zumachen. Also ich habe von einigen Kolleginnen und Kollegen gesehen, wie die gleich 3 PDFs schicken und es ist eine Wand an Text. Und ich denke, ja, im normalen Alltag würdest du nie eine Wand an Text diesen Schülerinnen vorstellen. Man würde nie so arbeiten. Bei denjenigen, wo Textverständnis eine große Herausforderung ist, die sehen 3 Seiten PDF nur Text und machen es gleich zu. Aber die hätten genauso auch in der Schule gehandelt. Insofern weiß ich nicht, wieso man hier anders denken sollte. Also ich habe mich auf Übungsaufgaben konzentriert, klare Ziele formuliert, dass es deutlich ist, das hat definitiv mit den zentralen Prüfungen zu tun, das fließt dann in eure Noten auf diese und jene Weise, dass das komplett transparent war. Und für mich, und das hängt auch mit der digitalen Herausforderung zusammen, und das ist eher eine methodische, also eine didaktische Entscheidung, alles, was ich tue, muss auch in einer analogen Form auch möglich sein. Weil ich weiß, einige Schülerinnen und Schüler haben null Möglichkeit, digital zu arbeiten. Die würden PDFs von ihren Smartphones ablesen und müssten den eigenen Datenvolumen dafür benutzen, anstatt WLAN zu Hause. Insofern, ich weiß, ich muss das denen auf Papier zuschicken können und dann irgendwie vereinbaren können, ja, ihr könnt in die Schule kommen und dann wirft ihr das ins schwarze Kasten und es kommt dann an den richtigen Lehrerinnen und Lehrer. Insofern, alles, was ich anbiete, muss in beiden Formaten zu erledigen sein. Das grenzt natürlich einiges ein. Es gibt ein paar tolle digitale Angebote, aber das biete ich nur on top an, als weitere Spielmöglichkeit zum Beispiel.
Und gehst du dann zur Post und schickst irgendwie montags immer irgendwelche Sachen rum? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe relativ schnell, also wir hatten im Grunde 3 Wochen Corona, richtige Corona-Unterricht und jetzt 2 Wochen, wo wir ein bisschen mit denen in Kontakt geblieben sind, aber eigentlich sind es Osterferien. Und für die Osterferien habe ich dann eher gesagt, mir reicht's, wenn ich mit euch in Kontakt bleibe und diejenigen, die das nicht fertig gemacht haben, noch nicht fertig gemacht haben, erledigen das noch. Insofern für diese 3 Wochen. Mir war es relativ schnell klar, bei einigen gibt es die technischen Voraussetzungen zu Hause nicht. Pardon. Und deshalb habe ich sowieso gleich Aufgaben für 3 Wochen gegeben und dann auch gleich in der ersten Woche schnell herausgefunden, bei wem hapert's, und den gleich in der ersten Woche dazu geschickt, weil es klang noch in der ersten Woche, als ob eventuell eine Ausgangssperre kommen würde. Und ich wollte sicherstellen, okay, für diese Zeit bis zum 20. April, weil es wurde auch gleich bis zum 20. April, also die Schulen zumindest geschlossen in Berlin, im Fall einer Ausgangssperre wollte ich sicher gehen, die Lösungen sind bereits raus, weil ich wusste gleich nach 2 Tagen, bei einigen wird das digital nicht klappen. Und wir müssen dann das analog gelöst bekommen, bevor es verboten ist, in die Schule zu fahren.
Kannst du uns mal dein Setup erklären? Also was sind so die Kommunikationskanäle, wenn du sagst Messenger-Dienst, und wenn du dann etwas verschickst, was sind das so für Medien?
Ja, also ich gebe jetzt zu, ich hoffe, mein Vorgesetzter hört nicht zu, wir haben vorher WhatsApp benutzt. Eigentlich ist es nicht erlaubt, WhatsApp mit Schülerinnen und Schülern zu benutzen, aber ich bin Realist. Wenn ich die Jugendlichen per WhatsApp erreiche, dann ist es besser als gar kein Kontakt. So, und dann hat die Schule aber recht viel investiert in IT, jetzt in letzter Minute. Wir hatten vorher einen elektronischen Stundenplan über WebUntis. Und WebUntis bietet aber auch eine Messenger-Funktion an, was niemand benutzt hatte, weil wir alle die ganze Zeit doch WhatsApp nutzten. Und dann stellte sich raus, dass wir doch alle auf Messenger umsteigen sollten. Und das hat es dann aber einiges erleichtert. Messenger hat den Vorteil über WhatsApp, dass ich mehr Kontrolle über die Gruppenzusammenstellung habe und mehr Kontrolle als Admin habe als bei WhatsApp. Und dann natürlich muss ich nicht meine private Telefonnummer nutzen. Und wenn und die Schülerinnen und Schüler wechseln sehr häufig ihre Telefonnummern. Und das ist für die Pflege einer WhatsApp-Gruppe sehr umständlich. Insofern nutzen wir dann stattdessen eben diesen WebUntis Messenger, und es ist tatsächlich datenschutzkonform und auch im Sinne von Datenschutz ist es dann halt legal im Vergleich zu WhatsApp. Und das ist dann für Chats, dass man also hauptsächlich für Chats und Nachfragen und in Kontakt bleiben, wenn man noch nicht so weit gehen muss, dass man direkt bei den Schülern anruft. Dann hat die Schule ein Cloud, wo wir PDFs und so weiter einstellen können, damit wir das nicht ständig über diesen Messenger verschicken, wo die verschiedenen Aufgaben herunterladen können, oder wie ich das gemacht habe, die haben fast alle ihre Aufgaben analog bekommen, ganz wenigen digital, und dann, wenn die fertig sind und mir ihre Lösungen zeigen, dann sind die Lösungen auch schon online und können sie selber kontrollieren, weil es ist sowieso eine Übungsaufgabe, und dann ist die Selbstkontrolle auch nützlich. Das funktioniert über über Nextcloud, da hat die Schule halt Speicherplatz gekauft. Sehr viel läuft noch über E-Mail. Genau, das sind die 3 relevante Kommunikationsmedien. Und dann für diejenigen, die noch Bücher gebraucht haben, aber nicht in die Schule gehen wollten, dann habe ich auch über die B-Box, das ist ein Angebot vom, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube vom Westermann Verlag. Ja, vom Westermann Verlag, wo deren Schulbüchern elektronisch zur Verfügung stehen. Da gibt es nicht wirklich so viele Funktionen, aber man kann zumindest ins Schulbuch schauen, Und das ist dann eben hilfreich, weil auch gleich in der ersten Woche hatten einige Eltern so viel Angst und Sorge, dass die ihre Kinder es verboten haben, überhaupt in die Schule zu kommen, um eben die Bücher zu holen. Insofern kann man dann auch so zurückgreifen auf das Buch, ohne in die Schule gehen zu müssen.
Das heißt, ihr seid ein Westermann-Kollegium, ihr habt euch für Westermann-Englischbücher entschieden und habt dadurch eben auch Zugriff auf die Online-Version des Buchs, ein PDF-ähnliches genau. Format in einem Reader. Also ich kann das also aufmachen und dann kann ich dadurch die Seiten durchblättern. Ich muss mir jetzt nicht das ganze Buch als PDF runterladen. Richtig. Und das ist jetzt, da gibt es einen Zugang, den gibt es kostenlos dazu, wenn man so ein Buch kauft normalerweise, und dann können die Schüler das Ganze auch bei sich zu Hause auf dem Tablet oder auf dem Laptop sehen.
Also kostenlos ist das nicht, aber wir könnten das noch hinkriegen, genau. Und das gab es auch für die Gesellschaftswissenschaften auch. Und obwohl wir das Westermann nicht nutzen, wir nutzen das ein bisschen in den Gesellschaftswissenschaften, dann bin ich einfach umgestiegen auf dieses digitale Buch, weil man differenziert nicht nur nach, wer hat Zeit und wer hat Raum und wer hat Ruhe und wer hat Technik und wer hat es nicht, sondern auch, wer hat Sorge vor Corona und bleibt wirklich dann die ganze Zeit zu Hause und braucht alles digital und wer ist in der Lage, etwas ein bisschen analog zu machen. Da muss man auch differenzieren.
Das heißt, deine Schüler lernen meistens jetzt mit PDFs oder mit dem Buch, das sie haben und den Aufgaben, die sie von dir bekommen. Das heißt, sie lesen momentan sehr viel.
Die lesen, in Politikwissenschaften und Geschichte haben die Aufgaben mit Karikaturanalyse zu tun und das ist dann eher eine Übungssache, weil wir die Methode der Analyse schon im Unterricht hatten und jetzt geht es darum, einfach immer wieder mit immer anderen Karikaturen das zu üben. In der Erdkunde ist das Analyse von verschiedenen Grafiken zur Globalisierung. Insofern schicke ich denen einfach Grafiken zu und dann lass die Grafiken dann auch analysieren. Und ja, in Englisch ist es halt viel lesen und nicht hören oder sprechen. Und ich habe dann einfach für mich entschieden, wir waren sowieso kurz vor den Prüfungen, die Prüfungen sind jetzt ein bisschen verschoben, dann alles an Wiederholung, was ich mache für die Prüfung, also alles, was mit Lesen zu tun hat, mache ich jetzt. Und wenn wir überhaupt in der Schule zurückgehen dürfen, dann mache ich Hören und Sprechen. Und wenn wir nicht in die Schule zurückgehen dürfen, dann werde ich tatsächlich auf Zoom oder eventuell auch sogar FaceTime oder WhatsApp zurückgreifen müssen, um eben die Sprechprüfung in Englisch zu üben. Aber es ist ja noch möglich, dass wir eventuell doch noch in die Schule zurückgehen. Insofern habe ich diese andere Übungsmodalitäten noch nicht gemacht. Die setzen mehr technisches Können voraus als Lesen und Schreiben eben. Aber es wird dann irgendwann nötig sein, dass wir halt Sprechen auf Englisch üben und dann werde ich in einigen Situationen auch Leute anrufen und sagen, so lädst du Zoom herunter oder so machst du an. Oder wir machen das eben per FaceTime oder wir machen tatsächlich eine Telefonkonferenz, ganz altmodisch. Weil manchmal liegt es nicht daran, dass die keinen Drucker zu Hause haben, sondern dass weder sie noch ihre Eltern sich groß überhaupt mit Technik überhaupt beschäftigt haben. Ich war wirklich komplett baff, als einigen Eltern mir sagten, ich kann die Aufgaben nicht aufmachen. Und ich sagte, ich habe eine PDF per Mail verschickt. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich diese Person anrufen und sagen, sie klicken auf die Mail auf und speichern die PDF und dann machen sie die PDF aus ihrem Downloads nochmal auf. Das hat mich richtig schockiert, aber scheinbar muss man wirklich auf allem vorbereitet sein.
Heute ist Mittwoch, der 15. April. Es ist 5:30 und ich lese gerade, der Schulbetrieb in Deutschland soll am 6. Mai beginnen mit den Abschlussklassen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz frische News. Was bedeutet das für dich?
Das bedeutet für mich, ich muss erst in meinen Kalender schauen und sehen, okay, wann sind dann die Prüfungen? Aha. Was hast du gesagt?
4. Mai.
6.
4. Mai.
4. Okay. Das heißt, wir haben noch zwei lustige Wochen an Digitalem. Okay, das würde für mich heißen, ja, ich muss einiges in Prüfungsvorbereitung jetzt technisch nachbessern. Ich muss sofort herausfinden, ob ich Klassenarbeiten digital zu Hause schreiben lassen darf. Weil je näher wir an die Sommerferien kommen, desto mehr Noten muss ich generieren. In 6 und in 10. Und in 6 hatten wir leider die erste Klassenarbeit nicht. Die erste Klassenarbeit hätte, also in diesem Halbjahr, hätte an dem Donnerstag, direkt nachdem die Schulen geschlossen wurden, geschrieben werden müssen. Ja. Okay, das heißt, im Grunde, wir haben 2 Wochen Prüfungsvorbereitung digital und dann wird im Leben von meinen Schülern nur noch Prüfungen geschrieben, bis sie Noten bekommen. Es sei denn, wir machen weiter in den Sommerferien hinein. Ich bin sehr gespannt darauf, was die Behörde in Berlin sagt. Also entweder gehen wir weiter in die Sommerferien hinein oder ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das weiter verschieben nach dem 4. Mai, es sei denn, die sagen, die Prüfungen müssen doch nicht stattfinden. Das könnten sie immer noch tun. Die können jederzeit sagen, große Überraschung, diese zentrale Prüfungen, früher gab sie auch nicht, dieses Jahr gibt's sie eben nicht. Wir können auch Schulabschlüsse und Schulübergänge auch ohne zentrale Prüfungen regeln.
Super spannend. Ryan, du hast jetzt schon ein, zwei Mal angedeutet, dass nicht jeder in jedem Elternhaus so viel Unterstützung erfährt von deinen Schülerinnen und Schülern beim Lernen. Wenn du jetzt mal auf das Thema Chancengleichheit schaust und die Homeschooling-Phase, Corona-Krise, Schule während der Corona-Zeit jetzt gerade, was sind so die für dich gravierendsten Probleme, wenn es um Chancengerechtigkeit im Bildungswesen geht, während Corona jetzt?
Es wird leider von sehr vielen vorausgesetzt, dass Schülerinnen und Schüler genug Ruhe haben, um zu Hause lernen zu können. Ich rede jetzt nicht von Technik oder Platz oder interessierte Eltern oder dass sie selber Interesse an Schule haben, sondern dass es nur Ruhe herrscht. Einige von meinen Schülerinnen und Schülern haben viele, viele Geschwister und leben in recht kleinen Wohnungen. Und die sind es gewohnt, wirklich ihren Alltag in der Schule und auf der Straße zu verbringen, zu jeder Jahreszeit. Und sind dann nur zu Hause zum Schlafen. Und jetzt sind sie im Grunde ständig zu Hause. Da herrscht nie Ruhe, wo man sich konzentrieren kann. Es gibt auch Familien, wo bestimmt Tag und Nacht der Fernseher jetzt läuft, um eben jüngere Kinder oder selber Eltern in Kurzarbeit beschäftigt zu halten. Also es ist komplett illusorisch, dass wir glauben, dass alle Kinder und Jugendlichen in Berlin, in Neukölln oder sonst wo in Deutschland wirklich die Gelegenheiten zu Hause zu lernen. Deshalb haben wir eben Schule, weil in der Schule gibt es eben Platz und Ruhe für alle. Und wir sollen es sonst nicht vormachen. Also eine relevante, je nach Ort, wo man lebt, Minderheit oder Mehrheit an Schülerinnen und Schülern, werden jetzt die letzten 5 Wochen kein bisschen lernen können, weil zu Hause es keine Ruhe gab dafür.
Und wir hatten gestern einen Gast, die hatte erzählt, dass manche auch sogar in der Schule lernen, um Ruhe zu haben. Mhm. Bietet ihr sowas auch an?
Das wäre eine interessante Idee. Wir haben in der ersten Woche ein paar Mal danach gefragt, aber zumindest an unserer Schule wurde die Verordnung so gelesen, dass man sich nur kurzfristig in der Schule aufhalten durfte, um eben Sachen abzuholen. Also es wurde nicht angeboten, weil wir verstanden hatten, das wäre ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung. Also nein. Aber wenn es erlaubt wäre, würden wir das bestimmt anbieten.
Klar. Ryan, vielen herzlichen Dank. Ich habe hier noch 10 Fragen, aber die sollten wir nach dem 4. Mai dir stellen.
Okay.
Danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Viel Erfolg in den kommenden Wochen mit deinen Schülern. Ich hoffe, dass du die alle auf die richtige Bahn führst und dass ihr daraus viele Learnings nimmt und danach noch besseren Unterricht macht.
Danke.
War eine super Folge, auch wenn es technisch mal wieder Probleme am Anfang gab. Wir freuen uns, dich in 4 Wochen oder so wieder einzuladen und über den April und den Mai zu sprechen.
Gerne. Ja, viel Erfolg euch noch.
Danke, Ryan.